Hallo und herzlich willkommen zu Kock, Kunst oder Kotze, dem Popkultur-Podcast ohne Würgereflex.
Mit Markus, dem passionierten Schöngeist.
Mhm. Und Sergej, unserem schillernden Showgirl.
That's me.
Hallöchen, Sergej. Schön, dich zu sehen.
Welcome back, ich freue mich total.
An diesem wunderschönen, ungemütlichen Herbsttag haben wir uns hier in unserem Studio gemütlich gemacht.
Ja, eine perfekte Zeit, um Podcasts zu hören und eine perfekte Zeit, um Netflix zu bingen. Apropos Netflix bingen, oh, Baby.
Die Queen der Überleitung. Wo ziehst du das her? Wo ziehst du diese Fähigkeiten her? Ich bin jedes Mal wieder in awe.
Wunder. Es ist ein klinisches Wunder. Egal. Baby, wir müssen unbedingt über die Hit-Netflix-Serie Pose sprechen, die von Ryan Murphy geschrieben, produziert und sogar Regie geführt wurde. Wir müssen da unbedingt drüber sprechen. Ich habe die ja komplett durchgebinged und es ist natürlich perfekt, an so einem regnerischen Tag einfach mal so eine komplette Staffel durchzuziehen.
Ja, let's do it. Das ist natürlich die dritte Staffel schon von Pose. Die dritte und finale Staffel. Deswegen wird es jetzt auch allerhöchste Zeit, dass wir da jetzt nochmal drüber sprechen.
Ja, und ich finde auch, die Serie hat irgendwie alles. Weißt du, es geht, hat geile Musik, geile Klamotten. Es geht um Voguing. Es gibt geile Kostüme. Es gibt Raub. Es gibt Mord. Es gibt Gefängnisaufenthalte. Es gibt schlechte Schönheits-OPs im Hinterzimmer. Es geht um Prostitution, um Leidenschaft, Freundschaft, Zusammenhalt, die auch über eine Wahl Familie, Leichen im Schrank, literally. Und sogar das ein oder andere Sex and the City Bashing.
Dazu werden wir vielleicht heute auch noch kommen. Wie gesagt, es ist die dritte Staffel, die ist jetzt seit dem 23. September auf Netflix zu sehen. Diese ganze Serie umspannt ja ziemlich viele Jahre, so fängt glaube ich an Mitte, Ende der 80er.
Bis in die Ende 90er.
Genau, diese dritte Staffel spielt jetzt glaube ich von 1994 bis 1998. Mhm. Und vielleicht kannst du unsere HörerInnen, die jetzt nicht mehr alles so auf dem Schirm haben, gerade mal noch kurz ins Boot holen, so grob, was bisher so passiert ist.
Ja, also ganz grob, weil es ist wirklich eine riesige Storyline. Also die ganze Pose-Serie ist angelehnt an Paris is Burning, was ich auch sehr empfehlen kann an dieser Stelle. Gibt es auch auf Netflix oder auch umsonst auf YouTube zu gucken. Das ist eine Dokumentation über die Ballroom-Scene, auch in den 80er, 90ern. Und darin spielt einfach auch Pose. Ne? Also daran dreht sich das in Pose. Es geht hauptsächlich um die Transfrau Blanca, die am Anfang der 80er auf den Piers irgendwie anschaffen geht und wird dann auch Teilnehmerin eines Hauses. Ne? Ein Haus ist quasi so eine Art Wahlfamilie, wo vor allem queere, auch Leute mit Hispanic oder schwarzem Hintergrund irgendwie eine Familie finden, die vielleicht von ihren eigentlichen Geburtsfamilien rausgeschmissen worden sind und finden in diesen Houses ihre Wahlfamilie. Und das macht Blanca eben auch. Sie findet da
Zugang zu so einem Haus?
Danke, Zugang zu einem Haus.
Das Haus of Abundance.
Genau, und die Mutter davon ist Elektra, auch ein wunderbarer Charakter. Und dann aber nach einer Zeit, Blanca infiziert sich auch mit HIV und dann gründet sie auch ihr eigenes Haus. Diese Häuser haben ja oft die Aufgabe, um Trophies bei den Balls zu snatchen, wo es auch verschiedene Kategorien gibt. Und genau, und darum geht's quasi im Post ganz grob zusammengefasst.
Genau, und bei diesen Balls, da laufen sie eben in besonders extravaganten Outfits, sehr camp und es wird aber auch getanzt und irgendwann auch gelipsingt. Also es ist so eine kleine Show, wo es eben darum geht, die eigene Kultur zu feiern.
Und sich selbst auch irgendwie auch eine ungelebte Fantasy vielleicht auch zu leben.
Genau, das ist natürlich irgendwie auch was irgendwie RuPaul's Drag Race, was in diesem Podcast schon sehr oft fiel, was RuPaul's Drag Race ist davon sehr inspiriert von der Ballroom-Szene und das ist halt einfach irgendwie alles sehr, sehr wichtig. Und natürlich werden wir jetzt ein bisschen expliziter auch über den Inhalt der dritten Staffel sprechen.
Yes.
Deswegen natürlich an dieser Stelle nochmal ein Spoiler-Alert, also wenn ihr die dritte Staffel noch nicht geguckt habt, dann macht ihr jetzt nochmal Pause, guckt euch die dritte Staffel in Ruhe an und dann kommt zu uns zurück und hört, wie wir darüber reden und natürlich vor allem die Frage beantworten.
Yes.
Ist diese dritte Staffel von Pose denn jetzt Kunst oder Kotze?
Ich bin so gespannt über deine Meinung, Baby.
Ich bin auch richtig doll gespannt heute, weil ich habe selten in unserem Podcast tatsächlich, dass ich vorher so wenig erahnen konnte, wie du es denn finden wirst.
Krass.
Wir versuchen ja tatsächlich immer irgendwie uns relativ wenig davor zu unterhalten, darüber, damit wir so ein bisschen überrascht werden.
Ja, ja.
Aber ich kenne ja mittlerweile deinen Geschmack auch ein bisschen. So. Aber dieses Mal, ich weiß, dass wir es beide ja grundsätzlich mögen, weil es ja auch schon vorher zwei Staffeln gab.
Aber jetzt noch nicht so viele verraten.
Aber wie wir zu dieser Staffel stehen, da bin ich wirklich sehr gespannt.
It's a journey. Aber Baby, wir sind ja heute auch nicht alleine. Ne? Wir haben uns eine sehr liebe Kollegin dazugeholt, nämlich Sophia. Hi, schön, dass du den Weg Weg zu uns gefunden hast. Sophia, möchtest du dich einmal ganz kurz ein bisschen vorstellen und auch, wie wir uns kennengelernt haben?
Ja, gerne. Ich bin Sophia Spitzenberg. Ich bin 24 Jahre alt, komme aus der Schweiz und bin auch Schauspielerin, wie ihr beide auch. Und wir haben uns jetzt im Sommer in einem Theater in Ludwigsburg kennengelernt.
Ganz genau. Wir haben uns eigentlich auf Anhieb auch total gut verstanden. Mhm. Und ich erinnere
das Erste, was du zu mir gesagt hast, ist, dass du meine Nägel magst.
Oh,
da warst du mir sofort sympathisch.
Weil Sophia hatte toll lackierte Nägel und ich dachte so, girl, I live for that.
Auch heute, by the way. Ich habe es auch vorhin schon komplimentiert.
Ja. Und auch, ich glaube, das erste Mal, wo wir uns auch richtig länger unterhalten haben, war sogar über Pose, weil du auch gefragt hast, ob ich Pose gucke. Und was ich davon halte. Mhm. Und dann dachte ich mir, was für eine gute Möglichkeit, dich auch hier in unseren kleinen, feinen Podcast einzuladen, weil du ja auch, glaube ich, eine große Pose-Guckerin bist.
Sowas von.
Dann steigen wir doch direkt ein in die dritte Staffel, oder?
Let's do it, ja. Mhm. Und vor allem, ich würde am Anfang wahnsinnig gerne mit euch über diesen wunderbaren Cast sprechen.
Ja,
what
bitte,
do you think about the cast? Weil ich glaube, das ist die erste Serie, die eine Trans-Thematik aufnimmt mit wirklich fast mit durchgängig Trans-Schauspielerinnen und
ja, ne?
Kann man so sagen, ja. Genau. Und lass uns doch mal darüber sprechen. Wie findet ihr das?
Also, ich muss sagen, ich finde es natürlich als allererstes Mal grandios, dass diese Serie das halt endlich macht.
Auf jeden Fall.
Ich meine, jetzt natürlich in der dritten Staffel ist es nichts mehr Neues. Das machen die ja schon, ist ja schon seit der ersten Staffel so, dass die Charaktere, die Figuren, die in dieser Serie trans sind, auch wirklich mit trans Menschen besetzt sind. Es sind hauptsächlich trans Frauen, glaube ich.
Total, ja.
Aber das ist natürlich, ist jetzt nichts mehr Neues, aber das kann man, finde ich, gar nicht oft genug sagen, dass das diese Besetzungspolicy, die diese Serie da hat, einfach wahnsinnig toll ist, weil wir kennen alle irgendwie andere Beispiele.
Ja, also zum Beispiel ein gutes Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Transamerica, ist ein super, super toller Film mit Felicita Hoffmann.
Den hat mir meine Mutter neulich geschenkt.
Ja, aus dem Jahr 2005, aber das ist halt auch, das wird von einer Cis-Frau gespielt, eine Trans-Person wird von einer Cis-Frau gespielt oder auch Transparent, was ja auch eine super tolle Serie ist, aber auch von einem Cis-Mann oder eben auch, das glaube ich, das berühmteste ist ja The Danish Girl mit dem wunderbaren Eddie Redmayne. Aber
oder Dallas Buyers Club auch.
Das auch, ja. Und aber das ist natürlich ein Meilensprung, dass das jetzt, ich finde schon, man merkt einen Unterschied zwischen Cis-Menschen, die Trans-Personen spielen oder wirkliche Trans-Schauspielerinnen oder Schauspieler, die Trans-Personen darstellen. Also ich finde, da ist nochmal eine andere Tiefe dabei.
Voll, ja. Also ich muss dazu sagen, ich habe tatsächlich noch nie einen Film oder eine Serie gesehen, wo eine Trans-Person eine Hauptrolle war und von einer Cis-Person gespielt wurde. Aber ich habe trotzdem ein Problem damit. Und ich gucke es auch einfach bewusst nicht, weil ich finde es schwierig und ich finde es sehr problematisch, weil klar, man kann das Argument machen, jede Person kann jede Rolle spielen, bla 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 bla, kann ich auch irgendwie verstehen zu einem gewissen Ausmaß. Aber ich finde super oft die Trans-Stories, die erzählt werden, wo eine Cis-Person die Trans-Rolle in der Hauptrolle spielt, sind nicht von Trans-Personen geschrieben, sind nicht von Trans-Personen gemacht, sondern es wird aus einer Cis-Perspektive über uns erzählt und nicht mit uns. Mhm. Und darum finde ich das bei Pose auch so toll, dass nicht nur sind da super viele Trans-Schauspielerinnen mit dabei, sondern auch das Drehbuch ist zu so einem großen Ausmaß auch von Trans-Frauen mitgeschrieben worden oder Trans-Personen.
Ja, ich finde nämlich auch, wenn du, wenn man zum Beispiel Transamerica anguckt oder auch Transparent, ich finde, das ist immer so wahnsinnig tragisch. Weißt du, das ist
immer, es wird immer so viel immer auf unser Leid fokussiert und darum finde ich Pose auch so schön, weil es dann überhaupt nicht so ist.
Genau, weil die auch mal wieder eine schöne Leichtigkeit hat und ich hatte oft das Gefühl, dass Cis-Menschen da Mitleid erregen wollen.
Ja,
ne? Und es ist bei Pose auch nicht so. Man zeigt auf die Missstände auf, aber man hat noch eine Leichtigkeit und noch eine Freude auch noch daran.
Voll.
Ja.
Und es zeigt, dass es halt einfach nicht nur, nicht nur ein Leiden ist, trans sein, sondern auch mit so viel Freude verbunden sein kann. Und darum, also für mich, ich werde jetzt ein bisschen emotional, weil es für mich einfach super viel bedeutet, sowas zu sehen, weil das, glaube ich, die positivste Repräsentation von Transmenschen ist, die ich jemals gesehen habe. Mhm. Und mir das so viel Freude gibt und Hoffnung gibt, sowas zu sehen und auch mir ermöglicht, ein bisschen anderen Blick auf mich selber zu haben. So. Mhm. Und darum finde ich es so wichtig und wir brauchen einfach so viel mehr Serien.
Dennoch muss ich an dieser Stelle leider sagen, dass ich, wie gesagt, ich bin natürlich ein Riesenfan von dieser Besetzungspolicy. Mhm. Aber ich finde halt, es ist nicht bei allen Charakteren gelungen, Leute zu finden, die mega gut acten können. Also es gibt einfach manche Charaktere, da kann ich nicht so gut mitgehen.
Erzähl okay, mal. Das interessiert mich jetzt, welche Charaktere
erzähl du meinst. Mal. Ich habe tatsächlich... Wollen wir die mal ein bisschen durchgehen?
Ja, ja total bitte. Gerne. Also ich würde erstmal positiv anfangen und zwar sagen, ich liebe MJ Rodriguez, oh, also Blanca Evangelista.
Oh. Oh mein Gott. Sie ist eine richtige, tolle Schauspielerin, sieht Hammer aus. Ja. Und ich finde auch...
Und man
sie,
geht so mit.
Ja, und ich finde auch, sie weiß, was sie sagt.
Ja. Also sie ist der Hammer, vor allem sie ist ja auch, ich habe jetzt nochmal gegoogelt, sie ist 30, die Schauspielerin ist 30 und ich finde, die hat...
So eine Range.
Ja, sie hat so eine Range und sie hat einfach die emotionale Tiefe oder die zeigt mir eine emotionale Reife von einer 40-, 50-Jährigen und das meine ich jetzt gar nicht mit optisch, darum geht es mir nein, gar nein, nicht, sondern die ja, hat eine ich Tiefe. Weiß, was du
meinst, aber ja. Sie kriegt trotzdem auch so, so ein 17-jähriges Ego hin, weißt du, was
ja,
ich meine? Voll.
Ja, die ist unglaublich facettenreich. Bei wem ich eben nicht mitgehen kann, ist Dominique Jackson. Das spielt Entschuldigung, ja. Oh, kollektives Entsetzen hier im Studio. Die spielt die Elektra Abundance, später Elektra Evangelista. Und ja, ich finde diese Frau fabelhaft. Ja. Ich finde sie fantastisch. Ich finde auch die Fashion, die ihr, darüber werden wir später sicher eh nochmal reden, aber auch die Fashion, diese Kostüme, die sie trägt in dieser Show.
Super,
es ist fantastisch. Aber sorry, wenn die emotional was spielt, ich kann ihr das nicht abnehmen. Ich sehe immer eine Laienschauspielerin, die ich absolut sympathisch finde und die ich eine unglaubliche Erscheinung finde, aber der ich leider das nicht abnehmen kann. Es tut mir leid.
Ich weiß, was du meinst. Ich finde, manche Dialoge sind ein bisschen hölzern und so, aber ich finde, wenn sie dann auch wirklich in diese, vor allem in der dritten Staffel hat sie ja dann auch so Szenen, wo sie emotionaler wird. Da finde ich sie irgendwie wahnsinnig berührend. Ja. Und auch durch den Sass tatsächlich, den sie hat, stört mich das gar nicht, dass vielleicht nicht jede Line sitzt. Mhm.
Na, ich finde, also ich muss sagen, ich liebe Elektra. Ja. Aber auch einfach, weil es ist so ein, ich finde, das ist einer meiner absoluten Lieblingsarchetypen.
Sie ist ein Role Model einfach.
Bitch with the heart of gold. Ja. I love it.
Und über wen wir natürlich auch noch sprechen müssen, wenn wir beim Cast sind, ist Billy Porter.
Pray Tell, genau.
Und also ich natürlich, auch bei Billy Porter muss ich sagen, der ist ein wahnsinniger Schauspieler. Ja. Also ich finde den unglaublich, wenn nicht sogar mit den besten SchauspielerInnen in dieser ganzen Show, finde ich, was der an Emotionalität mir transportiert, finde ich unglaublich. Wobei ich auch sagen muss, da mache ich mich bestimmt wahnsinnig unbeliebt. Weil raus, der ist ja auch so everybody's darling. Aber der geht mir manchmal auch so ein bisschen auf die Nerven.
Ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Drehbuch und auch wie er geschrieben ist, weil manchmal was ich auch, da können wir gleich auch über beim Drehbuch sprechen, ich finde es mir manchmal ein bisschen zu sehr Süßholzgeraspler. Und ich glaube, das geht vielleicht einher damit.
Aber was mir tatsächlich bei ihm auch so ein bisschen stört, ist auch so ein bisschen so seine Instagram-Präsenz, so diese krasse Fierceness, die er so präsentiert.
Ach, du sagst,
finde ich natürlich toll, irgendwie so als Gay oder als Queer Man da so eine starke Figur auch zu repräsentieren, auch im wahren Leben. Das ist natürlich toll, aber...
Bisschen too much
irgendwie ist es mir ein bisschen too much und... Auch, er hat auch immer so diese ganz, ganz, ganz deutliche Aussprache. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es im Originalton
gehört habt. Aber ich finde, das passt voll zu, also ich, das stört mich gar nicht, weil ich finde, das passt auch voll zum Charakter.
Ja, weil er hat ein bisschen was von einem schwarzen Prediger.
Ja, aber ich finde halt dadurch, dass die anderen noch viel eher so ein bisschen, ja, so natürlicher sprechen, die Sprache so natürlicher nehmen, fällt er da so raus und auf die Dauer.
Ich verstehe, was du meinst, aber mich stört's gar nicht, weil ich finde, das ergibt voll Sinn, wenn du bedenkst, dass halt sein Job ist, dass er der MC oder wie nennt man das?
Ja, Konferencier, ja.
Genau. Da bei den Balls ist, wo man ja wirklich deutlich und laut sprechen
genau,
muss.
Genau, der kommentiert und moderiert bei den Balls
eben,
genau.
Muss.
Ja, das stimmt natürlich. Das ist auch wirklich, also ich muss sagen, das ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Wie ich eigentlich schon gesagt habe, der ist natürlich einfach ein Hammer-Schauspieler. Und ist, glaube ich, auch jemand, der halt ganz lange in Hollywood nicht so richtig zum Zug kam.
Weil die Zeit nicht dafür da war.
Der war, also ich sag jetzt ne, ganz polemisch, der war, glaube ich, zu schwul und zu schwarz ganz lange.
Ja,
für die Branche.
Er hat ja auch viele so Comedies gemacht, ne? Weil ganz viele schwule Darsteller wurden ja auch ganz oft in so Comedies verwurschtelt und sowas. Ne? Also ich glaube, dass er sich da viele rumgetrieben hat.
Aber wer so mein absolutes Eye-Candy ist, sind ja Ricky und auch Papi und Christopher, der dann der Mann von Blanca wird oder der Lebenspartner. Den kennt man übrigens auch aus der Serie Hollywood von Ryan Murphy. Da war er auch schon sehr attraktiv, der gute Mann.
Weil Ryan Murphy arbeitet ja meistens mit denselben Schauspielern immer wieder zusammen, was ich sehr mag tatsächlich.
Ja, ja. Und ich finde auch gerade Papi, ich finde, der spielt auch ganz gut, aber der war trainieren seit der ersten Staffel. Du hör mal. Mama, holla die Waldfee.
Diese Haut, diese wunderschöne Haut, das ist der Wahnsinn.
Also das freut mich ja immer ganz besonders, wenn man irgendwie wirklich große Acting-Kunst sehen kann.
Und hot.
Aber auch noch was fürs Auge. Also was soll ich sagen, so einfach bin ich.
Aber die Show hat es irgendwie. Also ich finde, die verbindet gut Message mit Eye Candy.
Aber apropos Message, dann lasst uns doch mal auch über das Drehbuch sprechen. Wir haben es gerade schon mal ganz kurz angesprochen.
Ja.
Das Drehbuch und vielleicht auch so die Overall-Story. Was habt ihr da so für eine Meinung dazu? Was haltet ihr davon?
Ich muss sagen, also ich fand das Drehbuch jetzt in der dritten Staffel nicht ganz so stark wie in den zwei Staffeln davor. Also ich fand, die erste Staffel allgemein war perfekt. Die zweite war schon so ein bisschen irgendwie... bisschen mehr all over the place und bei der dritten war es halt ein bisschen sehr, also ich fand es war so sehr zerstreut irgendwie die Story und auch, dass dann plötzlich Lamar zu einem Bösewicht wurde, fand ich irgendwie ein bisschen...
Der Chef von dem anderen Haus,
genau,
an House of Khan.
Fand ich so ein bisschen an den Fingern hergezogen so und ich fand aber die zweite Hälfte der dritten Staffel fand ich... deutlich besser mit dem Wedding und so und dem Finale.
Ja, das war eine schöne Message. Ich mochte tatsächlich das Ende nicht so krass, weil dieser Heldentod von Pray Tell und so, das fand ich ein bisschen zu, das fand ich ein bisschen zu draufgedrückt, tatsächlich.
Ich hab's geliebt. Nee, fand's toll.
Ja, ich bin auch tatsächlich total bei Sophia. Aber du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast es gerade schon in zwei Hälften unterteilt und das wäre nämlich auch mein großer Punkt. Ich finde nämlich wirklich, man muss diese Staffel in zwei Hälften unterteilen.
Okay, mach mal.
Also es gibt, finde ich, so die ersten, was heißt Hälften, es gibt so die ersten 5 Folgen und dann die letzten 2. Also ich bin auch, was das Ende angeht, total bei dir. Und ich muss mal zuerst auch kurz über diese ersten 5 Folgen sprechen. Ich hatte nämlich auch total das Gefühl, du hast gerade schon gesagt, die waren all over the place. Ja, ich hatte auch das Gefühl, die haben nichts mehr zu erzählen eigentlich.
Ein bisschen, so. Ja.
Und das hat, finde ich, so in der ersten Staffel noch viel mehr so als Ensemblewerk funktioniert.
Ja.
So. Und in dieser Staffel hatte ich so das Gefühl, die haben... In der Gruppe gibt es keine Geschichte mehr, deswegen spaltet es sich so sehr auf in so Einzelgeschichten mit auch so ganz vielen Rückblenden.
Ich glaube halt auch ein bisschen was du dazu vielleicht noch beigetragen hat, ist, dass halt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, Damon, dass Damon halt weg war ab der ersten Folge, was ja war, ich habe auch am Anfang die Augen gerollt, aber ich habe dann herausgefunden, das ist tatsächlich, weil die Schwester von dem Schauspieler gestorben ist und er also er konnte einfach nicht und hat dann darum gebeten, aus der Show rausgeschrieben zu werden.
Ach krass.
Darum konnte ich es voll verstehen, weil ich fand es auch super random, wie das dann passiert ist, dass der dann irgendwie in der zweiten Staffel nur noch in einem Brief erwähnt oder irgendwie am Ende noch in einem Brief erwähnt wird und dann gesagt wird, dass er irgendwie weggezogen ist und so. Und ich glaube, das hat halt so auch irgendwie die Dynamik
verändert. Der
Show total verändert, weil er war ja einer der zentralen
Figuren.
So.
Ja, gut, dass du das sagst, weil da habe ich nämlich tatsächlich, das habe ich irgendwie in der Recherche nicht gefunden und für mich hat das auch ein totales Loch aufgemacht.
Ja,
das ist eben leider total passiert und ich hatte halt eben dann das Gefühl, dass wenn diese Charaktere dann mal zusammen sind in der Gruppe, dann haben die diese Dialoge irgendwie gefühlt keinen anderen Inhalt, als dass sie sich eben gegenseitig versichern, dass sie einander die Mother und die Daughter sind und dass Family important ist und dass die Family eben füreinander da ist. Und für mich war das irgendwie so gefühlt der Inhalt eines jeden Gesprächs. Und es ist natürlich wichtig und es ist natürlich die große Message dieser Show, dieser Familienzusammenhalt. Aber ich würde jetzt mal unterstellen, dass... in der Realität man das eher lebt, als es die ganze Zeit zu reflektieren und immer wieder zu besprechen, weil irgendwann dachte ich wirklich so, ja Leute, ich hab's verstanden, ihr seid Mother und Daughter und ihr seid die Chosen Family, I know, ich wusste das auch schon in der ersten Staffel, so ich kann's nicht mehr hören, das hat mich irgendwann echt so ein bisschen genervt, muss ich sagen.
Ich fand, es gab ja auch so ein paar Missed Opportunities, also es gab ja mal so, an der Seite wurde ja mal besprochen, dass Elektra dann quasi in das Telefonsex-Business einsteigt, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, weil man hätte das auch viel
allgemein mein Ding irgendwie mit der ersten Hälfte. Ich hätte mir diese ganzen Probleme oder Plotlines, die da aufgeworfen worden sind, ein bisschen tiefer
Und ein bisschen größer gewünscht.
Auch das mit Angel, mit dem, dass sie da plötzlich Crack raucht, das war ja irgendwie in 2 Episoden einmal aufgetaucht und weg.
Genau.
Von mir aus hätte das eine ganze Staffel gehen können.
Ja.
Ich finde, das ist voll das spannende Thema und auch voll das große Thema, gerade in der LGBTQ+ Community, ist Drogenabhängigkeit und Also ich fand, es war ein bisschen oberflächlich, ja, eigentlich im Nachhinein.
Das meine ich mit Missed Opportunities, weil auch so, weißt du, so from the sex worker on the street zum Telefonsex, und das heißt, da hätte man auch viel, viel mehr daraus machen können, wie das Business komplett abläuft. Also das hätte mich auch interessiert, vor allem, wenn es von einer Transfrau geleitet wird.
Ich kann euch da nur beipflichten, da, ja, Probleme werden irgendwie groß aufgemacht, finde ich, aber dann halt total abgekürzt. Ja. Und also ihr habt eben gerade auch schon ein paar Beispiele genannt, wie die Drogensache und so weiter. Teilweise sind auch so Streits viel zu schnell wieder gelöst. Ja, ja. So man kriegt auch so die Entwicklung von Figuren teilweise, finde ich, gar nicht mit, sondern das ist dann irgendwie einfach so. Und eben dieses Oberflächliche, was du gerade meintest, Sophia, finde ich, dadurch kriegt es so was Operetten- und Opernhaftes irgendwie, aber not in a good way, sondern irgendwie eben so auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Große Bilder, starke Musik, wie in der Oper eben, aber nicht so viel dahinter.
Aber das ist ja auch so ein bisschen Ryan Murphys Stil, ne, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also gute Optik, eine schöne Message, aber dann in der Ausführung hapert es ja manchmal so ein bisschen.
Ja, ja. Und ich muss sagen, trotz dieser ganzen Kritik, ich konnte mich trotzdem auch drauf einlassen und es genießen, weil einfach erstens die SchauspielerInnen, finde ich, größtenteils echt gute Arbeit leisten und halt auch davor schon so gut mit den ersten zwei Staffeln aufgebaut wurde, dass mich jetzt nicht so sehr gestört hätte, wie wenn es jetzt so mit dieser Writing-Qualität angefangen hätte.
Verstehe.
Das stimmt. Ich hatte ganz oft tatsächlich in diesen ersten 5 Folgen, dass ich mich echt geärgert habe, weil ich mir echt so dachte, Leute, wie ist das jetzt passiert? Was, jetzt hat Papi auch noch einen Sohn, den brauchen wir jetzt auch noch ganz schnell. Elektra ist jetzt plötzlich einfach super reich, man kriegt überhaupt nicht mit, wie das passiert ist und es ist auch überhaupt nicht problematisch, dass sie sich mit der Mafia eingelassen hat.
Dann hätte ich da ein bisschen mehr irgendwie Raum dafür bekommen wollen. Weißt du, ich hätte einfach mehr Storyline dafür haben wollen. Weißt du?
Genau. Also da eben, was du sagst, Missed Opportunities.
Ja.
Ich hatte so das Gefühl, sie haben nichts zu erzählen und die Sachen, die sie zu erzählen gehabt hätten,
nicht auserzählt,
haben sie dann nicht gemacht. Das ist total schade.
Genau.
Aber lasst uns doch noch mal ganz kurz über diese zweite Hälfte der Staffel sprechen.
Ja. Yes.
Okay. Also, denn da, finde ich, kommt die Serie voll noch mal in ihre alte Form.
Ja.
Also, diese Hochzeitsfolge von Angel und Papi,
die ist sehr schön,
ist die vorletzte Folge. Leute, also, so schön, oder?
Das ist so toll.
Und vor allem auch die Message. Also ich finde ja oft, dass Ryan Murphy das ja zum Prinzip hat. Er zeigt irgendwie Missstände auf, aber er zeigt eben auch, wie es sein könnte oder wie es sein sollte. Und das finde ich irgendwie toll, diese Erzählform. Es hat natürlich manchmal ein bisschen Kitsch-Charakter, auch manchmal ein bisschen over the top oder ein bisschen Camp, aber ich mag das.
Also so schön.
Auch ein bisschen dieses Melodramatische, da schlägt mein schwules kleines Herz höher.
Ich habe so geheult. Also in den letzten beiden Folgen, ich habe so geheult. Also gerade die Wedding-Folge, da habe ich eigentlich durchgeheult.
Wahnsinn,
und als dann eben Papi auch noch I Swear gesungen hat für sie und alle singen mit.
Okay, Leute, aber das ist ein bisschen, das ist mir ein bisschen zu viel.
Ich hab's geliebt.
Sergej, du hast ein Herz aus Stein.
Nein, weil es rutscht mir dann so zu sehr ins Glee, in das alte Glee-Muster rein. Und das ist mir dann ein bisschen zu viel, da krieg ich Diabetes davon.
Nee, und dann fand ich es aber auch toll, dass es von diesem Kitsch in der vorletzten Folge nochmal so richtig hart und auch politisch wurde in der allerletzten Folge, als es dann nochmal so wirklich um den Kampf gegen AIDS geht und die Proteste für mehr Unterstützung der HIV-Erkrankten oder Infizierten durch die Regierung damals.
Therapie dafür, ja.
Genau, und dann natürlich auch irgendwie so das, Achtung, Spoiler, wer es jetzt noch nicht verstanden hat, Spoiler, das absolut emotionale Ende, der Tod von Pray Tell.
Der Heldentod.
Wo es dann für mich auch wieder so ein bisschen unlogisch wurde, also er hat dann irgendwie seine Medikamente, er kam in einen ganz frühen AIDS-Trial rein, um Medikamente auszuprobieren, die angeschlagen haben bei ihm. Er hat die dann an einen jüngeren,
an seinen Lover
eben abgegeben, heimlich, weil es bei ihm auch ausgebrochen ist. Und dann ist eben Pray Tell an AIDS gestorben, wo ich mir so dachte, Leute, solche Trials, das ist so gut überwacht und so. Da hat niemand gemerkt, dass er die Medikamente nicht mehr nahm. Außerdem war er, bis er gestorben ist, ja offenbar irgendwie super, super fit. Und
ja, ich fand das auch ein bisschen unlogisch. Vor allem auch dieser große Aha-Moment bei dem Abendessen, wo dann alle draufgekommen sind, oh Gott, er hat sich für mich geopfert. Das war mir ein bisschen too much tatsächlich. Aber lass uns doch nochmal ganz kurz über HIV und AIDS sprechen. Weil klar, ich wusste auch, also Gott sei Dank, ich bin so einer Zeit aufgewachsen, wo es therapierbar war. Aber ich finde auch, da kann ich total relaten, auch als ich irgendwie Teenager war, wurde mir immer wieder gesagt, okay, wenn du AIDS oder HIV bekommst, dann ist dein Leben zu Ende. Mhm. Und ich finde diese ganzen Serien, wo man beim Arzt oder im Krankenhaus sitzt und vor seinem HIV-Test wartet, ich habe da teilweise auch richtig, richtig heulen müssen, weil ich kenne das so gut, diese Angst, dass man es vielleicht haben könnte. Und zur damaligen Zeit war das ja wirklich noch ein Todesurteil. Und ich finde, das ist sehr, sehr eindrücklich dargestellt worden. Auch diese Angst und auch dieses ähnliche ein bisschen wie mit Corona. Ne? Man weiß nicht, was es ist. Man weiß nicht, woher es kommt. Man hat auch noch nicht wirklich was dafür. Und das ging mir total unter die Haut.
Voll. Und was ich am krassesten daran fand, ist, wie gut die das dargestellt haben, wie wenig es die Leute interessiert hat.
Ja,
vor allem. Das fand ich so krass.
Vor allem, es war ja damals noch diese Reagan-Regierung. Und es hieß ja quasi, das ist eine Gay Disease. Und man hat also vor allem auch die Christlichen und auch die Konservativen haben das ja hergenommen, um zu sagen, ah ja, ist doch super, jetzt sterben die ganzen Schwulen endlich.
Ja, aber selbst später, wo es gar nicht mehr Reagan an der Macht war, sondern ja dann sogar schon Clinton und so. Also der Held Clinton, Demokrat, von allen gefeiert.
Ja.
Selbst da ist es noch so behandelt worden. Und das, finde ich, ist auch eins der großen Verdienste dieser Show, dass dieses Thema so nochmal in die Köpfe geholt wird, weil es, glaube ich, viele nicht wissen. Also ich wurde auch educated durch diese Serie wieder mehr.
Ich auch.
Weil das, glaube ich, das einfach nicht so bekannt ist, vor allem nochmal eben auch mit dem Blick auf schwarze Menschen, auf Hispanic Menschen, auf trans Menschen.
Die auch wirklich Personen zweiter Klasse behandelt wurden.
Genau, dieses Thema, weil wir kennen wegen die großen Filme von damals in Philadelphia und so, wo jetzt halt wieder der weiße Mann es irgendwie bekommt und so. Ja. Ne? Aber dass man da nochmal den Blick drauf legt, auf die Gruppen, die es wahrscheinlich sogar noch viel mehr getroffen hatten, die noch viel mehr im Stich gelassen wurden.
Total.
So, das ist, das finde ich halt ein Riesenverdienst dieser Show einfach.
Ja. Total.
Aber lasst uns doch auch nochmal sprechen eben über die generelle Repräsentation der Trans-Community
oder
in dieser Show.
Und der queeren Community.
Ich finde nämlich, da haben wir vorhin schon mal so ein bisschen, angedeutet, aber wie dieses Ende auch erzählt wird und das ist so als so ein an vielen Stellen als Happy End für Trans-Menschen und für queere Menschen erzählt wird, das finde ich wahnsinnig wichtig. Mhm, deswegen
Total.
Finde ich auch diesen Punkt, dass es ein bisschen kitschig ist, der wird dadurch, finde ich, für mich so ein bisschen entwertet, weil es muss irgendwie sein, oder?
Mhm. Ich auf jeden Fall. Also wir haben ja vorhin auch schon über die Netflix-Doku Disclosure geredet, wo ja, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, so über 100 Jahre hinweg gezeigt wird, wie Transpersonen bis zu dem Punkt, wo wir heute sind, in Film und Fernsehen dargestellt worden sind.
Mhm.
Und wie wir dargestellt worden sind, bis wirklich vor ein paar Jahren halt, war wirklich einfach immer als Opfer, als Leute, die gestorben sind oder die irgendwie verrückte Serienkiller waren oder was weiß ich. Aber es wurde immer auf unser Leid fokussiert und die Story hatte nie ein Happy Ending.
Mhm.
Und darum finde ich, sind so Sachen so wichtig, das zu sehen. Und vor allem muss man auch zu diesem noch dazu sagen, es sind schwarze Transfrauen und Women of Color, die trans sind, was auch nochmal zusätzlich dazu was voll Wichtiges ist, weil das ja eine der diskriminiertesten Gruppen überhaupt auf der ganzen Welt ist.
Glaube ich. Das ist natürlich was anderes, wenn du weiß bist und viel Geld hast und dann eine Transperson bist. Ne?
Und deswegen ist es eben, wie du sagst, also ich bin da total bei dir, Sophia. Ich glaube eben, dass es eben wichtig ist, da sozusagen manchmal in Kauf zu nehmen jetzt bei dieser Show, dass es vielleicht kitschig wird oder dass es zu schön, um wahr zu sein wird, in Anführungszeichen.
Aber es gibt Hoffnung, weißt
du? Aber um so eine Geschichte mal anders zu erzählen, um eben nicht nur tragische Figuren, gescheiterte Figuren zu zeigen.
Bemitleidenswerte Figuren.
Genau, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das ist auch am Ende so eine schöne, es ist, ich glaube, eine der letzten Szenen sind die vier Hauptfiguren, also die vier Hauptdarstellerinnen, die dann gemeinsam essen gehen, die wirklich irgendwie eine Sisterhood haben, die nochmal so darzustellen, wo es dann eben auch, du hast es vorhin schon angedeutet, Sergey, so einen kleinen Seitenhieb auf Sex in the City gibt.
Ja, zu Recht, muss ich sagen.
Sie nennen es White in the City. Das fand ich auch sehr toll. Sie sagt ja dann auch nochmal, ja, bei dieser Serie, da ist halt niemand schwarz, noch nicht mal eine Nebenrolle oder so. Das wird wirklich so gesagt und es ist wie so diese direkte Kritik daran, auch jetzt so kurz bevor von Sex in the City ein Reboot kommt, das ja hoffentlich ein bisschen bisschen diverser sein wird, aber es wird, wurde hat, schon angedeutet, dass es so sein wird.
Ja, Kim Cattrall hat sich da sehr dafür ausgesprochen, dass ihre Rolle, sie spielte im neuen Reboot nicht mehr mit dabei sein, aber dass ihre Rolle vielleicht auch mal von einer Person of Color gespielt wird.
Genau, und das ist, finde ich, irgendwie diesen Seitenhieb, den haben Sex in the City, ich bin ja ein großer Sex in the City Liebhaber, ja, aber den hat sich Sex in the City auch redlich verdient, diesen Seitenhieb. Das muss ich ganz eindeutig so sagen. Und auch einfach, ach Leute, das hat, glaube ich, auch Angel selber gesagt, dass eine Transfrau die romantische Heldin der Serie ist. Mhm. Weil sie hat ja die mit Papi die Main, ja, Love Story eigentlich. Das ist ja auch, und dann eben noch eine Hochzeit am Ende, ja, als Transfrau. Das ist so revolutionär, ja, eigentlich schon. Wirklich, ja. Und ja, also da habe ich so das Gefühl, da ist die Repräsentation wirklich auf einem absoluten Höhepunkt, ja, oder?
Mhm. Oder auch zu sehen, wie casual Trans-Personen da Sex haben.
Ja.
Das sieht man sonst nicht. Das sieht man einfach gar nicht.
Sergej, bevor wir gleich und zu unserem Abschlussfazit kommen, mhm, und mir dann mal sagen, ob wir diese Staffel jetzt Kunst oder Kotze finden,
ja,
würde mich tatsächlich noch interessieren, Sophia, wie ist denn das in Deutschland so? Also ich meine, wir haben jetzt irgendwie viel über diese amerikanische Szene gesprochen, mhm, aber wie erlebst du, wir haben jetzt eben auch gehört, da gibt es sehr viele Trans-Schauspielerinnen, die in dieser Serie jetzt, mhm, Rollen haben, die da mal repräsentiert werden, endlich. Du bist ja hauptsächlich Theaterschauspielerin.
Richtig, bisher zumindest.
Genau.
Mal schauen, ob sie es noch ändern kann.
Ja, wer Sophia buchen möchte hier nach diesem, yeah, Podcast.
You're still young, baby. You're just a baby.
Aber wie erlebst du das hier in Deutschland so in der, mhm, ja, in der Theaterbranche als Schauspielerin? Mhm. Wie da der Umgang mit diesem Thema ist?
Oh, okay, also schwierig. Ich muss sagen, ich bin Full Disclosure, ich bin Disclosure wie die Doku. Full Disclosure, ich bin auch erst seit ein paar Monaten out. Also ich bin basically still a baby trans. Oh. Und darum habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung damit gesammelt. Und also zum Beispiel eben diese Praktik von, dass Trans-Rollen nur von Trans-DarstellerInnen besetzt werden, ist hier in Deutschland, glaube ich, noch nicht annähernd so krass angekommen wie, mhm, in Amerika. Also ich meine, ich glaube, in Amerika ist es auch immer noch nicht so zu 100%ig angekommen, aber
es ist auf jeden Schritt. Fall,
ja, deutlich mehr als hier.
Ja.
Aber hast du das Gefühl, dass eben so von der Szene, von der Branche deine Transidentität
angenommen wird? Oder?
Genau, unhinterfragt angenommen wird? Oder ist es schwierig, das durchzusetzen?
Oh, das finde ich schwierig zu sagen. Also nicht gänzlich zumindest. Also ich hatte neulich, das habe ich vorhin, als wir im Restaurant waren, auch schon
im Vorgespräch
angedeutet.
Lass doch unsere HörerInnen gerne nochmal teilhaben.
Ich hatte vor ein paar Monaten eine Begegnung, die ich irgendwie jetzt im Nachhinein sehr strange finde. Mhm. Als wir an einem Theaterstück zusammengearbeitet haben, ist jemand von der Künstlervermittlung gekommen und hat sich das Theaterstück angeguckt und hat danach mit den SchauspielerInnen noch gequatscht, mhm, und meinte so, hat uns halt so gefragt, ja, was kann ich denn für euch tun, bla bla bla. Und ich habe mich ihm halt direkt mit Sophia vorgestellt, hat mich noch bei meinem alten Namen, bei meinem Deadname angesprochen. Und ich meinte so, ja, nee, funny story, Sophia. Und dann war es so, ah, okay. Und dann hat er uns halt gefragt, ja, was kann ich denn für euch tun? Was kann ich euch vermitteln? Und ich meinte zu ihm, hey, ich fühle mich nicht wohl damit, Männerrollen zu spielen. Darum bitte leite mir Frauenrollen weiter. Und freie Szene, bla bla bla, das und das hätte ich Bock, das, mhm, und das nicht, mhm, was weiß ich. Und dann war es okay. Und dann war das Gespräch auch irgendwann zu Ende und dann hat er mich aber ein paar Tage später nochmal angerufen und hat mir eine merkwürdige Frage gestellt, wo ich immer noch nicht so ganz weiß, was er damit meinte.
Okay.
Und hat mich gefragt, ob das jetzt irgendwie eine Kunstfigur ist oder ob ich jetzt vorhabe, voll zu transition. Und ich meinte so zu ihm, so, also first of all, it's none of your business, aber ja, ich habe vor, zu transition, eine Transition zu machen, mhm, so. Und dann meinte er zu mir so, ja gut, dann werde ich dir ja wahrscheinlich, da du ja im Moment Männerrollen nicht spielen möchtest, Männerrollen kann ich dir nicht vermitteln, Frauen, und hat halt, er hat es nicht so gesagt, aber das ist das, was bei mir angekommen ist, Frauenrollen kann ich dir im Moment nicht vermitteln, weil du nicht wie eine Frau aussiehst. Mhm. Und das hat mich so wütend gemacht und so frustriert, weil ich mir dachte so, okay, gut, heißt das, ich kann jetzt einfach irgendwie
gar nicht arbeiten,
zwei Jahre lang nicht arbeiten, bis ich den richtigen Körper habe und genügend wie eine Frau aussehe.
Um in die Normativität
reinzupassen. Um in die cis-normative Ansicht von einer Frau reinzupassen. Was ist mit Transpersonen, weil es will ja nicht jede Transperson eine Transition machen, also eine medizinische Transition. Was ist mit denen? Können die keine SchauspielerInnen sein? Und das hat mich so frustriert und ich werde jetzt auch wieder wütend und emotional, wenn ich darüber rede.
Ja. Hast du das auch gefragt auch, oder?
Nee, ich war...
So geplättert?
Ich konnte da in dem Moment, war ich so... Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll.
Ja, total verständlich, ja. Ja, das ist halt echt krass. Also das sind natürlich halt einfach auch Sachen, mit denen... Ist man als Cis-Mensch einfach nicht konfrontiert.
Ja, und das gibt es auf jeden Fall noch viele Schritte, die Community oder die Gesellschaft noch machen muss, da hinzukommen.
Ja. Und hast du so das Gefühl, dass auch in so einem KollegInnen-Kontext, wenn du eben sagst, du trägst jetzt diesen Namen Sophia, du hast ein anderes Pronomen vielleicht auch, dass das irgendwie easy angenommen wird? Oder ist das wo man kämpfen muss?
Es kommt drauf an. Ich habe jetzt noch nie offene Transphobie erlebt.
Am Theater.
Am Theater, genau. Auch so bisher tatsächlich noch nicht so. Kann ich mich auch glücklich schätzen tatsächlich. Aber es ist, ich weiß nicht, vielleicht geht es euch da als schwule Männer ja auch so, dass es das, was man am meisten mitkriegt, ist ja eher dieses Unterschwellige.
Ja,
so.
Total.
Und
das
habe ich schon viel mitgekriegt, zum Beispiel, dass man halt wirklich ständig misgendert wird und das hatte ich an einem Theater, dass ich wirklich ständig misgendert wurde und die Leute halt, am Anfang habe ich sie korrigiert und es hat sich aber nichts geändert und dann irgendwann hat man halt auch keinen Bock mehr, weil man denkt sich, ja okay, gut, das scheint ja nichts zu bringen. Ich will jetzt nicht mehr dafür die Energie aufwenden und lass es einfach so. Und sowas ist, ja.
Mühsam.
Das ist sehr mühsam und sehr frustrierend. Und ich glaube, das ist halt, weil Cis-Personen das halt auch einfach, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wollte gerade sagen, weil Cis-Personen das nicht verstehen, aber ich finde, das ist letting them off too easily.
Und ja, es hat vielleicht auch so ein bisschen was mit einer Gewohnheit zu tun. Ich will jetzt auch keine Ausreden dafür finden, aber ich glaube, das muss einfach, das muss immer wieder vorgelebt werden, wieder vorgezeigt werden, so wie das ja auch in der Gay-Community auch ist. Das muss irgendwie vorgelebt werden, bis es irgendwie zu einem Selbstverständnis wird.
Naja, aber ich finde halt eben, dass das ist nicht die Aufgabe jetzt in dem Fall von Sophia sein sollte.
Nee, gar nicht.
Ich weiß, dass du das nicht so meinst natürlich, ne? Aber die Aufgabe sein sollte, immer wieder daran zu erinnern, so, sondern ich finde halt, man sagt das einmal, man sagt es vielleicht zweimal und dann ist es auch einfach in der Aufgabe, also Aufgabe der Verantwortung der KollegInnen in dem Fall, da auch ein bisschen halt, also den Respekt halt zu haben vor der Person.
Und ich meine, ich bin wirklich nicht, es kann ein paar Mal rausrutschen, ich bin da wirklich nicht so, dass ich dann direkt bin. Also natürlich fühlt es sich nicht gut an, aber ich habe da volles Verständnis dafür, weil es ist natürlich ein Umgewöhnen, aber wenn es halt immer wieder passiert, dann sehe ich halt auch wirklich einfach nicht mehr die Bereitschaft, wie du ja vorhin meintest.
Ja, das ist dann auch eine Art Verweigerung,
ne? Ja, also, voll, finde ich wirklich eigentlich.
Du hattest ja uns auch im Vorgespräch tatsächlich erzählt, vielleicht für alle Leute, die nicht in der SchauspielerInnen-Szene aktiv sind, es gibt ja im Schauspielberuf ganz viele so Online-Plattformen, mehrere, diverse Online-Plattformen.
Für Film und Fernsehen hauptsächlich,
Genau, wo man sich quasi wie in so einer Online-Kartei, wo man sich mit all seinen Fotos und Daten und so weiter halt einträgt und dann CasterInnen oder eben FilmemacherInnen, die durchforsten können auf der Suche nach SchauspielerInnen. Ja, oder Material.
Schauspielermaterial.
Der Online-Fleisch. Für SchauspielerInnen, die man eben durch blättern kann, um die Leute zu suchen. Und da hattest du im Vorgespräch auch schon gesagt, dass es da zum Beispiel ganz schwer gewesen ist, den Namen und auch das Gender zu ändern.
Ja, man kann es halt nicht direkt auf der Webseite ändern, was mir persönlich viel lieber gewesen wäre. Man muss extra noch eine Mail schreiben, so, um das halt zu ändern. Was finde ich einfach irgendwie. Das Ding ist, es ist super viel am Transsein ist einfach mit sehr, sehr viel Mühe verbunden. Mhm. Es ist mühsam, einen Therapeuten zu finden. Es ist mühsam, gesetzlich den Namen zu ändern. Es ist mühsam, eben Leute immer wieder daran zu erinnern, dass man nicht misgendert wird. So, es ist einfach mühsam. Es ist gerade, wenn man halt noch nicht die Hormone hat und irgendwie so sich nicht mega krass dysphorisch fühlen möchte, es ist mühsam, es ist viel Arbeit und es ist einfach sehr anstrengend.
Ja, das glaube ich.
Und da muss ich wirklich sagen, da kann ich nur sagen, da müssen wir uns alle, also wir alle Cis-Menschen in dem Fall, finde ich, an die eigene Nase fassen und irgendwie echt mal überlegen, wie können wir das weniger mühsam gestalten.
Ich genau. kann euch sagen, wie ihr das, weil ich hatte neulich eine einen wunderschönen Moment, wo ich mit Leuten was trinken war und mit meinen zukünftigen MitbewohnerInnen, hey, Shoutout, und ich war auf Klo mit meiner zukünftigen Mitbewohnerin und ich sind auf Klo gegangen, wir waren auf dem Frauenklo, sind rausgekommen und so zwei Typen sind irgendwie die Treppe runtergekommen und waren so, ah ja, es ist das Frau, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber irgendwas von wegen, ob das das Frauen- oder das Männerklo ist, und da meinte der eine so, ah nee, sind ja zwei Frauen, und dann meinte der andere, ah nee, Frau und ein Mann, und ich meinte so zur Mitbewohnerin aus Spaß so, ja, hätten auch beim zweitletzten Satz aufhören können. Und da meinte sie zu mir, soll ich das in Zukunft, wenn sowas passiert, soll ich die korrigieren? Und ich meinte so, erster Impuls so, nein, musst du nicht, ist alles gut, bla bla bla. Und sie meinte so, ja, ich weiß, soll ich es machen? Und ich meinte, ja. Und das hat mir in dem Moment so viel bedeutet, weil es ist sowas Kleines, aber es ist einfach, es nimmt einem eine unglaubliche Last ab einfach. Und es ist so befreiend, sowas mitzukriegen.
Ja, schön.
Ja. Da finde ich, kann man sich nur ein Beispiel nehmen an deiner Mitbewohnerin.
Ja. Mega. Und das vielleicht auch in unseren Alltag integrieren.
Lasst uns doch einfach, wo wir können, und es ist kein großer Aufwand, uns gegenseitig das Leben einfach leichter machen. Ja. Oder eben Menschen das Leben leichter machen, die es halt vielleicht in manchen Punkten gerade besonders schwer haben. Und es kostet einen nichts.
Nichts.
Nee, gar genau.
Nichts.
Ja. So. Nicht mal eine Minute. Ja.
Babes. Aber lass uns doch die letzten Minuten dieses Podcasts noch darauf verschwenden, nochmal zu den profanen Dingen des Lebens zu kommen. Nämlich, wie wir die dritte Staffel von Pose finden, ob es Kunst oder Kotze ist. Sergej, schießt du doch mal als erstes los. Also, was würdest du sagen abschließend?
Also, Pose. Ich finde es einen großen Schritt nach vorne für die Community, für unsere queere Community. Also ich muss sagen, es ist Kunst, ganz, ganz eindeutig. Es ist irgendwie eine tolle Repräsentation, auch irgendwie Hoffnung für trans Menschen oder auch für die queere Community an sich. Ich mag die Message, auch wenn es ein bisschen ab und hier und da mal kitschig ist, aber overall finde ich, geht's in die richtige Richtung. Tolle SchauspielerInnen, sehen wahnsinnig gut aus, und ich finde, das Auge ist ja auch mit, ne? auch bei schwierigen Themen, und deswegen, ich möchte auch mehr davon sehen für die Zukunft. Also gerne noch eine vierte Staffel Pose, wenn es vielleicht auch vom Schreibstil ein bisschen besser wird.
Ich glaube, es ist vorbei.
Oder ähnliches Material, weißt du, ähnliches Material, davon möchte ich mehr sehen.
Ja, die Tür ist doch jetzt offen, da kann man doch jetzt was nachschieben.
Genau, Sophia.
Kunst auf jeden Fall, also ich finde, es hat seine Mankel auf jeden Fall, aber mich berührt es trotzdem auf so einer tiefen Ebene, und ich finde es so schön und so wichtig, und trotz den Fehlern finde ich es immer noch, es ist 95% besser, also besser als 95% der Sachen, die ich sonst normalerweise gucke. Ja. Und ich finde es großartig, und ich hoffe tatsächlich nicht, dass es noch eine vierte Staffel gibt, weil ich finde, Serien müssen wissen, wenn sie aufhören sollen.
Der Zenit,
ich finde, es ist viel zu oft, dass Serien
über den Zenit
rausgehen.
Ja. Ich muss ja sagen, ich finde wirklich, ich liebe diese Sendung, ich liebe diese Serie insgesamt. Ich war auch vor allem ein Riesenfan der ersten Staffel. So. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, glaube ich, man darf die Bedeutung dieser Serie absolut nicht unterschätzen. Also was die MacherInnen da irgendwie für Sichtbarkeit von Transmenschen, von queeren Menschen getan haben mit dieser Show, ist wirklich unglaublich. So, also das kommt bei mir alles from a place of love. Aber ich muss sagen, ich judge jetzt gerade nur die dritte Staffel.
Auf dem höchsten Level, bitte.
Und ich habe vorhin gesagt, es gibt zwei Hälften für mich in dieser Show. Die ersten 5 Folgen und die letzten 2 Folgen. Und wie gesagt, würde ich nur die letzten 2 Folgen judgen, würde ich sagen, absolut Kunst. Aber es sind nun mal 2 Folgen und 5 Folgen, die mir einfach nicht so gut gefallen haben.
Deswegen, aber komplett nicht?
Deswegen muss ich leider tatsächlich, weil es einfach überwiegt, sagen, die dritte Staffel Pose kriegt einfach von mir, in der Ausführung, kriegt von mir leider eine Kotze. Es tut mir leid.
Baby.
Es ist Kotze, die von Herzen kommt.
Aha.
Und es ist kein Shade, und ich liebe diese Show natürlich für ihre Idee und für das, was sie gemacht hat, total. Aber es ist mir einfach in der Ausführung in dieser Staffel nicht mehr gut genug gelungen.
Nun gut.
Muss ich leider sagen.
Uns würde ja auch noch wahnsinnig interessieren, was denkt ihr denn darüber? Schreibt uns doch einfach. Markus, wo kann man uns denn finden?
Uns kann man natürlich finden auf Instagram unter Kunst oder Kotze. Mhm. Da freut uns natürlich, wenn ihr uns auch abonniert oder auch natürlich, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, bei Apple Podcasts, uns da vielleicht auch eine nette Bewertung schreibt und uns wissen lasst, was ihr über die Serie denkt. Und ich würde natürlich von meiner Seite übrigens auch auf jeden Fall sagen, schaut es euch auf jeden Fall trotzdem an, weil entertaining ist es anyway. Und es ist hier wirklich Kritik auf allerhöchstem Niveau, muss ich sagen.
Ihr zwei Süßen, es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, mit euch über dieses wunderbare Thema zu sprechen. Danke, Sophia, dass du zu uns gekommen bist. Gerne. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal war. Und Markus, Baby, it's always a pleasure.
Ja, same. Ich muss natürlich auch an der Stelle auch nochmal sagen, Sophia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen, vielen Dank vor allem auch für das, was du mit uns geteilt hast gerade.
Ja, was sehr personal ist und wir wissen es wirklich zu schätzen.
Ja, das kommt von mir wirklich total von Herzen, dieses Dankeschön. Also das weiß ich wirklich sehr zu schätzen, dass du das mit uns geteilt hast.
Danke, dass ihr mir den Raum gegeben habt dafür, das zu teilen.
Sehr, sehr gerne. Und da bleibt uns nur noch zu sagen,
wenn es euch mal wieder hochkommt,
einfach unterschlucken.